Vertrauen ist das, was mich bewegt. Und das merke ich immer wieder, wenn ich nach Hause komme und die Kinder zu mir rennen und mich in den Arm nehmen. Oder wenn meine Tochter oder mein Sohn am Abend sagt, Papa, geh noch nicht so schnell, bleib noch ein bisschen hier, damit ich einschlafen kann. Vertrauen ist aber auch etwas, was ich gemerkt habe, das zerreißt mich. Wenn Vertrauen zerreißt, dann zerreiße auch ich. Und so habe ich das in vielen Gesprächen gemerkt, besonders dann, wenn Ehen zerreißen, wenn Ehen kaputt gehen, wie dann die Geschichten der Bitterkeit und des Hasses, der Verzweiflung aufkommen. Und ich merke, die Menschen leiden darunter, dass Vertrauen kaputt gegangen ist. Und auch heute und auch oder in jeder Krise spielt die Frage des Vertrauens auch eine Rolle. Dann ist die Frage eher so, wem vertraue ich? Und wenn man so viele Punkte und Videos sehen kann zu verschiedenen Ansichten, dann weiß man oftmals nicht, wer hat jetzt eigentlich recht? Wem kann ich vertrauen? Die ganze Frage des Vertrauens, die startete mit der Frage, kann ich Gott vertrauen? Die Frage des Vertrauens ist eigentlich uralt, schon so alt es Menschen gibt. Und die erste Frage war, kann ich Gott vertrauen? Und ganz am Anfang sehen wir Eva, wie sie vor dem Baum steht. Und es wird ihr angeboten, dass sie alles haben kann. Und es geht so leicht. Nur einfach diese Frucht essen. Und sie guckt die Frucht an und der Vertreter im Baum sagt ihr, es ist nicht nur ein sensationeller Geschmack, du kriegst auch mit dem Essen Göttlichkeit. Und sofort kommt bei ihr die Frage, wem kann ich vertrauen? Dieser Schlange, die sprechen kann, eine Schlange, die ich, das heißt, was ich noch nie gesehen habe, vielleicht ist da doch etwas da hinten dran oder Gott, der gesagt hat, von diesem Baum soll ich nicht essen. Und durchweg in der Bibel finden wir immer wieder diese Frage, wem kann ich vertrauen? Und man kann es auch übersetzen. Denn ich glaube, auch diese Frage, wem kann ich vertrauen, erleben wir im Alltag sehr oft. Und übersetzt bedeutet diese Frage, kann Gott mir mehr geben, als das, was ich auf der Stelle gerade jetzt so wirklich haben möchte? Kann Gott mir mehr geben, als die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt? Kann Gott mir mehr geben, als die Anerkennung, die ich erhalte, wenn ich andere Leute demütige und auf den Boden drücke? Kann Gott mir mehr geben, als den Kick, den ich erhalte, wenn ich bestimmte Webseiten aufsuche? Diese Frage hat besonders eine Person auch für sich beantworten müssen. Und das war C.S. Lewis, der meistgelesenste christliche Autor des 20. Jahrhunderts. C.S. Lewis ist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und er meinte, die Familie, das ist eine Idylle gewesen. Es war so, dass er mit seinem Bruder Warren ständig neue Spiele ausprobierte und die Bücher stapelten sich auf dem Boden, die gelesen werden sollten. Und diese Idylle dieser Familie, die endete, als die Mutter von C.S. Lewis gestorben war. Und er war gerade 9 Jahre alt. Und er beschreibt in seiner Biografie und sagt, als seine Mutter gestorben ist, war es so, als wäre eine Stadt in das unruhige Meer geflogen. Und es gibt nur noch Freudenhügel, die ab und zu aus dem Meer herausragen. Der Tod von der Mutter von C.S. Lewis war nicht die einzige Katastrophe, die er erleben musste. Denn sein Vater kam damit nicht zurecht. Und brachte auch dann seine Kinder in ein Heim, wo er ständiger Gewalt und Misshandlung ausgesetzt war. Er meinte, in dieser Zeit hatte er nur noch sich und seine Freunde, die um ihn herum waren. Als er dort war, in diesem Heim, gab es einen Trost. Und das war eine Hausmutter, die er als Missie darstellt. Und in dieser gewalttätigen Atmosphäre hörte sie einfach zu. Doch sie selbst war jemand und selbst sagte, die wie durch ein Labyrinth des Lebens irrte, der Theosophie, des Rosenkräutertums, des Spiritismus und des ganzen Okkulten, die gar selber keine Stabilität hatte und durch ihr Erzählen dieser ganzen oder mit den Kindern sprechen, übertrug sie die Spekulation und die Zweifel in die Herzen. Und er sagte, bald sagte ich mehr, ich glaube, sondern bald sagte ich, man hat das Gefühl. Und dieser bröckelnde Glaube, der am Anfang der Kindheit noch da war, der bröckelte weiter, als er bemerkte, dass sein Glaube eigentlich eher eine Belastung war, etwas Schweres. Ein Beispiel gibt er dafür. Und er sagte immer wieder, wenn er zu Gott kam im Gebet, dann hatte er das Gefühl, er musste auch wirklich das, was er sagt, meinen. Und er wiederholte dann deshalb wieder und fragte sich, habe ich das wirklich gemeint? Wiederholte wieder. Und er wiederholte und wiederholte so oft. Er meinte, hätte er nicht aufgehört damit, dann wäre er verrückt geworden. Und so war eigentlich für C.S. Lewis in dieser Situation die Aufgabe des Glaubens eine ganz natürliche Sache. Er hat den Glauben aufgegeben, er konnte Gott nicht mehr vertrauen. Und schrieb einem Freund im Teenie-Alter und sagte, ich glaube an keine Religion. Es gibt absolut keinen Beweis für irgendeine von ihnen. Und vom philosophischen Standpunkt aus ist das Christentum nicht einmal das Beste. Doch hier hört der Weg von C.S. Lewis zum Glück nicht auf. Denn wie gesagt, er war der erfolgreichste Autor des 20. Jahrhunderts. Viele Christen, viele, viele Christen haben ihn gelesen. Und was brachte diesen C.S. Lewis zurück? Wenn wir ihn heute fragen würden, was sind die Gründe, weshalb er sagt, Gott kann man vertrauen? Dann gibt es mindestens 5 Gründe. Und ich möchte ganz kurz mit Ihnen da durchgehen und Ihnen diese 5 Gründe vorstellen. Der erste Punkt, warum kann ich Gott vertrauen? Und er würde sagen, weil Gott uns geschaffen hat. Und da schreibt er Folgendes in seinem Buch. Der Christ sagt, Geschöpfe werden nicht mit Begierden geboren, wenn es keine Befriedigung für diese Begierden gibt. Ein Baby spürt Hunger. Nun, es gibt so etwas wie Nahrung. Ein Entenküken will schwimmen. Nun, es gibt so etwas wie Wasser. Männer fühlen sexuelles Verlangen und ich glaube auch Frauen. Nun, es gibt so etwas wie Sexualität. Das heißt, die Menschen haben Bedürfnisse, das erleben wir jeden Tag. Und wir erleben eine andere Sache auch jeden Tag, dass die Welt so geschaffen ist, dass wir die Bedürfnisse auch wirklich befriedigt bekommen. Es ist wie ein Puzzlestück, das Gott für uns geschaffen hat. Das heißt, wir erleben bis heute die Schönheit und die Verbundenheit von Freundschaft, das gemeinsame Lachen, das sich kennenlernen, das sie gemeinsam bewegen und wir schwelgen oftmals am Feuer oder an verschiedenen Stellen und überlegen, was dieses Leben für schöne Momente hat. Wir erleben auch die Erfüllung von Liebe und Sexualität in der Ehe, wenn zwei Herzen miteinander verschmelzen, ein unglaubliches Gefühl. Und wir erleben auch das Wunder des Kindes. Ich meine, als meine Frau Kinder auf die Welt gebracht hat, da habe ich miterleben dürfen, wie ein Bündel, das am Anfang nichts weiter kann als schreien, dann lernt es relativ schnell essen und dann kommen die ganz anderen Sachen. Krabbeln, laufen, irgendwann sprechen und dann kommt das Widersprechen. Und ich finde, das Widersprechen, das zeugt doch von viel mehr Wunder als das Sprechen. Es war jedes Mal, meine Kinder zu beobachten, das war eine unglaubliche Sache. Und wir erleben bis heute, was für eine wunderbare Geschmackskomposition in Obst und Gemüse vorhanden ist. Also auf den Philippinen habe ich es geliebt, Mangos zu essen. Und hier liebe ich es, Heidelbeeren zu essen und Pfirsiche, die eine unglaubliche Süße haben. Wir erleben auch die Schönheit der Musik. Selbst heute, wo wir praktisch auf Schritt und Tritt von ihr verfolgt werden. Ich durfte die Schönheit der Musik besonders dann erleben, als ich auf den Philippinen einen Chor gesungen habe, wo wirklich 300 Stimmen gemeinsam gesungen haben. Es war für mich ein konstanter, also ein unglaubliches emotionales Erlebnis, dort gemeinsam zu singen. Gott hätte diese Welt ganz anders schaffen können, aber er tat es nicht. Er hätte sie ganz anders schaffen können, aber tat es nicht. Es passt so zusammen wie 2 Puzzlestücke. Wir passen in diese Welt rein. Und deshalb können wir heute mit dem Psalmisten sagen, Psalm 34, Vers 8, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Schmecket und seht. Wir brauchen nicht in der Theorie es sagen. Wir können es schmecken, wir können es sehen. Oder Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Fülle, die Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich, Psalm 16, Vers 11. Und wer krank wird von dieser künstlichen Gesellschaft, in der wir oft leben, dem raten wir, natürlich in anderen Worten, aber wir raten ihn, kehre doch zurück zu der Schöpfung Gottes. Und was meinen wir damit? Ernähre dich doch mehr, nicht mit Junkfood, sondern mehr mit Vollkorn, mit Gemüse, mit Nüssen, mit Samen und Obst. Trinke Wasser und nicht so viel Alkohol und Cola und die anderen Dinge, die es auch noch gibt. Bewege dich regelmäßig, am besten in der Sonne. Tanke gleich die Sonne und tanke gleich frische Luft. Und geh raus und in den Garten oder ans Klavier und fange an, kreativ zu werden. Und wir merken, wenn wir das tun, das tut uns gut. Das heißt, der erste Grund, warum sollen wir Gott vertrauen? Weil er unser Schöpfer ist und seine Schöpfung genauso geschaffen ist, dass sie zu unseren Bedürfnissen passt. Zweiter Punkt, warum sollen wir Gott vertrauen? Weil er bei uns ist. Bei diesem eben gesagt, was ich gerade gesagt habe, gibt es nämlich eine Falle. Und das hat jemand in folgende Worte gepackt. Er sagt, der sicherste Weg, nicht Freude, Glück und Zufriedenheit zu finden, ist der, danach zu suchen. Und es als das größte und das einzigste Ziel deines Lebens zu machen, das zu finden. Denn dieser Weg, wenn ich praktisch das, was Gott mir geschenkt hat, durch seine Schöpfung versuche auszubringen, um glücklich zu werden, dann geht es um meine Bedürfnisse, es geht um mein Glück, um meine Hoffnung, meins. Und es geht, und C.S. Lewis schreibt, es geht nicht alles um Bedürfnisbefriedigung. Und er schreibt hier im Sonderweisen, wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn keines meiner irdischen Vergnügen es befriedigen kann, beweist das nicht, dass das Universum ein Betrug ist. Wahrscheinlich waren irdische Vergnügungen nie dazu gedacht, es zu befriedigen, sondern nur, um es zu erwecken, um das Wirkliche anzudeuten. Und dann geht er noch weiter. Der Punkt, den C.S. Lewis hier schreibt, ist, Menschen brauchen Gott. Menschen brauchen nicht nur eine Umgebung, die Gott geschaffen hat. Menschen brauchen Gott. Und Gott ist da. Einer seiner Namen, die Gott hat, ist Immanuel. Immanuel, was so viel heißt wie Gott mit uns. Und durch die Bibel hinweg haben Menschen immer und immer wieder erlebt, wie Gott mit ihnen war. Die Psalmen sind eine wunderbare Fundgrube für alle, die mit dem Leben umzugehen haben, weil auch Herausforderungen da sind. Und da sehen wir zum Beispiel im Psalm 3 jemand, der von den Feinden erdrückt wurde. Und er schreibt in Psalm 3, Vers 2, ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Und was findet er bei Gott? Psalm 3, Vers 4, aber du, Herr, bist mein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. An einer anderen Stelle schreibt der Psalmist davon, wie seine Ehre geschändet wird. Psalm 4, Vers 3. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Und was findet er bei Gott? Psalm 4, Vers 8. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben. Und auch Sorgen sind etwas, was uns niederdrücken und auch die Psalmisten niedergedrückt haben, was schon immer eine Herausforderung war. So lesen wir im Psalm 13, Vers 3, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag. Und was findet er bei Gott? Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die Psalmen sind gefüllt von Menschen, die das Leben erlebt haben und auch die Zähne des Lebens gesehen und gespürt haben. Und die gemerkt haben, wenn Gott da ist, dann passiert etwas in meinem Herzen. Mein Herz wird voll. Und ein warmes Herz trotzt auch jedem Winter. Und so schreibt er, C.S. Lewis, ich bezweifle, dass jemand, und er spricht von der Freude, ich bezweifle, dass jemand, der sie, also die Freude, gekostet hat, sie jemals, wenn es in seiner Macht stünde, gegen alle Freuden der Welt eintauschen würde. Das heißt, warum können wir Gott vertrauen? Was sagt C.S. Lewis? Wir können Gott vertrauen, weil Gott da ist. Sein Name ist Immanuel. Der dritte Punkt. Warum können wir Gott vertrauen? Und das ist eigentlich ein einfacher Punkt. Den haben Sie vielleicht immer wieder auch schon mal gehört. Weil Jesus Gott ist. Und das sieht man besonders in Johannes 14, Vers 9, wo steht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und durch das ganze Leben haben wir erlebt, was für eine Liebe der Vater hat, was für eine Liebe Gott hat. Und da kann man lange drüber sprechen. C.S. Lewis fasst das sehr gut auf den Punkt, wenn er schreibt, es kostet Gott, soweit wir wissen, nichts, schöne Dinge zu erschaffen. Aber rebellische Wesen zu bekehren, kostete ihn die Kreuzigung. Und er hat es gemacht, er hat es trotzdem gemacht. Er kam auf die Welt, er hat gesagt, mir sind die Menschen so sehr wert. Sie und ich, wir sind so viel wert für ihn, dass er das durchgeht. Und manche fragen uns auch, warum ist das Leben so furchtbar? Warum stellt es mir manchmal Beine, das Leben? Und da habe ich einen Vers gefunden, der mir sehr geholfen hat. Und den finden wir in Hebräer 4, Vers 15. Da steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester. Und der Paulus spricht von Jesus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Gott kann mit mir fühlen. Und er liebt mich. Das haben wir auch gesehen. Und dann weiß ich in den Situationen, wo ich am Boden war, wenn Gott mich liebt und er weiß, wie es mir geht, dann hebt er mich auch wieder hoch. Und ein Vers, der auch dem Paulus geschrieben hat, in Römer 5, Vers 6 bis 8, der sagt auch das in einer sehr schönen Weise. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Weil Jesus dieser Gott ist und wir von diesem Jesus so viel gesehen und gehört haben. Vierter Punkt. Warum dürfen wir diesem Gott vertrauen? Weil es eine Wolke von Zeugen gibt, die diesen Gott erlebt haben und erfahren haben und auch darüber geschrieben haben. C.S. Lewis schreibt immer wieder, es waren nicht alleine die Gedanken, die er sich gemacht hat, die ihn zurückgeführt haben. Es waren Menschen, die er hochgeachtet hat. Und er schreibt da in seiner Biografie, wirklich, ein junger Atheist kann seinen Glauben nicht sorgfältig hüten, zu sorgfältig hüten. Von allen Seiten lauern Gefahren auf ihn. Und er macht das fest an einem Beispiel. Er hat ein Buch gelesen von Chesterton. Und da schreibt er, als ich Chesterton las, ein Buch, das ihm viel gebracht hatte, hatte ich, wie bei McDonald, keine Ahnung, worauf ich mich einließ. Ein junger Mann, der Atheist zu bleiben wünscht, kann nicht vorsichtig genug in seiner Lektüre sein. Überall lauern Fallen, aufgeschlagene Bibeln, Millionen Überraschungen, wie Herbert sagt, Feinde, Netze und Finden. Gott ist, wenn ich das sagen darf, sagt er, skrupellos. Skrupellos in einer positiven Weise. Und diese ganzen Dinge verdichteten sich. Er hatte auch Kollegen, in Oxford, wo er sagte, das sind kluge Menschen und die glauben doch an Gott. Und eines Tages, 1926 war das, da saß ihm ein Freund gegenüber. Und das war ein Punkt, wo sein Glaube an den Atheismus wieder gebröckelt ist. Anfang 1926, schreibt er, saß mir in meinem Zimmer der hartgesottenste aller Atheisten, die ich je kannte, am Kamin gegenüber und bemerkte, die Evidenz für die Historizität der Evangelien sei eigentlich überraschend gut. Komische Sache, fuhr er fort. Dieses ganze Zeug von Fraser über den sterbenden Gott, komische Sache. Es sieht fast so aus, als wäre es einmal tatsächlich geschehen. Diese ganzen Dinge führten dazu, dass er sich das neu überlegte. Und Paulus schreibt darüber, über diese Wolke von Zeugen, Hebräer 12. Darum auch wir, sagt er, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender. Es gibt nichts Unglaublicheres, nichts Schöneres, als zu beobachten, wenn Menschen etwas bewegt, wenn ihr Inneres bewegt wird. Und wenn wir zurückschauen auf die Geschichte der Mission, der Missionare, der großen Missionare, dann müssen wir feststellen, es war auch immer wieder das Feuer, das jemand erlebt hat, das er weitergegeben hat an jemand anderen. Zum Beispiel Georg Müller war eine große Bereicherung für viele Leute. Aber als er einmal von seiner Erfahrung erzählte, saß ein junger Mann drin. Und dieser junge Mann hieß Hudson Taylor. Und Hudson Taylor wurde so angesprochen von diesem Georg Müller, dass er gesagt hat, ich möchte das Gleiche machen. Und er reiste nach China und ist heute bekannt als der China-Missionar. Und als Hudson Taylor einmal zurückkehrte nach England, um davon zu erzählen, was er in China erlebt hat, da saß eine junge Frau im Publikum, Amy Carmichael. Und Amy Carmichael hat gesagt, das möchte ich auch tun. Und obwohl sie krank war und oft mit Krankheit zu kämpfen hatte, obwohl sie in ihrem Leben, dem Entschluss, missionarisch tätig zu sein, viele Steine im Weg hatte und wieder zurückreisen musste, hat sie doch ihre Berufung gefunden und hat sich eingesetzt für junge Mädchen, 40, 50 Jahre, die genommen wurden für die Tempelprostitution. Sie hat sie aufgenommen, ein Heim dafür gemacht und für sie gesorgt, viele Jahrzehnte. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Weil es so viele Menschen gibt, so eine Wolke von Zeugen, die Gott erlebt haben. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Fünfter Punkt. Weil Gott das in seiner Hand hat, was uns Angst macht. Ich weiß nicht, was ihn Angst macht, aber immer wieder muss ich feststellen, mir macht die Zukunft Angst. Sei es darum, dass man sich Gedanken macht, werden die Kinder das schaffen? Oder der beste Weg für die Kinder? Oder wenn man auch über die eigene Zukunft denkt. Oft machen wir uns Gedanken über die Zukunft und müssen feststellen, wir wissen nicht, was da passiert. Wir haben keine Sicherheiten. Und das macht uns Angst. Aber Jesus sagt hier, Matthäus 6, Vers 34, darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und warum dürfen wir das machen? Warum dürfen wir im Heute leben und heute arbeiten, ohne uns Sorgen um das Morgen zu machen? Ganz einfach, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, sagte er. Und wir haben einen himmlischen Vater. Hier steht, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alle dessen bedürft. Das heißt, wir haben einen Vater, der weiß, was wir brauchen in der Zukunft. Wir haben einen Vater, der uns liebt und dem wir vertrauen dürfen und der in der Zukunft für uns den Weg so führt, wie wir ihn geführt hätten, wenn wir zurückschauen auf den eigenen Weg, den wir zurückgelegt haben. Wir brauchen manchmal Mut, aber wir dürfen wissen, Gott, unser Vater, ist in der Zukunft und er ist auch derjenige, der uns da durchträgt. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Wir dürfen Gott vertrauen, weil er das in seiner Hand hält, was uns Angst macht. Und das bringt uns zu den fünf Punkten, die ich nochmal ganz kurz wiederholen möchte. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Weil er unser Schöpfer ist. Er hat die Welt so geschaffen, dass sie zu uns passt. Nicht irgendwie. Und darin sieht man seine Liebe für uns und seine Sorgen. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Weil er für uns da ist. Einer seiner Namen ist Immanuel. Sie erinnern sich. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Weil Jesus dieser Gott ist. Warum dürfen wir Gott vertrauen? Weil es eine große Wolke von Zeugen gibt. Und heute, mehr denn je, haben wir die Möglichkeit, diese Zeugen zu hören. Durch die ganzen Kanäle, durch Social Media, durch YouTube und so weiter. Warum können wir Gott vertrauen? Weil er die Dinge in seiner Hand hat, die uns Angst machen. Weil es Gott gibt, weil wir einen liebenden Vater haben, kann ich mich auf das Heute, auf die Gegenwart konzentrieren und brauche mir keine Sorgen für die Zukunft machen. Unsere einzige Aufgabe fasst Jesus in folgendem Satz zusammen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und wenn wir die großen Missionare anschauen, und da haben Sie sicherlich auch einige im Kopf, aber wir hatten Hudson Taylor genannt, wir hatten Georg Müller genannt, wir hatten Amy Carmichael genannt. Und es gibt noch viele, auch in der Bibel, wenn man das Leben von Daniel anschaut und den ganzen Leuten in der Bibel. Die Geschichte dieser Menschen startete damit, dass sie sich gefragt haben, was würde Jesus tun? Oder in Jesu Worten, was kann ich für das Reich Gottes tun? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und diese Entscheidung, diese Frage zu stellen, hatte dazu geführt, Gott das Vertrauen zu schenken und Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte, die sich lohnt zu erzählen. Und die Geschichten, die kennen Sie selbst. Die lohnt sich seit Jahrhunderten zu erzählen. Nicht nur heute und morgen. Seit Jahrhunderten erzählen wir diese Geschichten von Männern und Frauen, die sich entschieden haben, ich möchte Gott vertrauen. Und sich die Frage gestellt haben, was würde Jesus tun? Ich möchte gerne mit Ihnen noch beten. Vater im Himmel, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir wissen dürfen, wir haben einen Gott, dem wir vertrauen dürfen. Wir sehen deine Liebe und deine Barmherzigkeit immer wieder, wenn wir sie sehen wollen. Und Vater, ich möchte dich einfach bitten darum, dass wenn jetzt die nächsten Tage sind, Vater, dass du uns und auch den Menschen, die jetzt zuschauen, diese Liebe und Barmherzigkeit, für diese Liebe und Barmherzigkeit immer wieder die Augen öffnest, sodass sie sehen, was für einen großen Gott wir haben und dass dieser Schritt, dir zu vertrauen, getätigt werden kann. Und dass dieser Schritt, dir zu vertrauen, dazu führt, dass sie eine Geschichte erleben und eine Geschichte erzählen können, die sich wirklich zu erzählen lohnt. Ich danke dafür in deinem Namen. Amen.